Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge der Hochschulkiste. Ja, Weihnachten steht kurz vor der Tür und heute nehme ich euch gemeinsam mit Katrin mit, um der Herkunft einiger der bekanntesten Bräuche auf die Spur zu kommen. Wir schauen, ob wir uns die Herkunft einiger Weihnachtstraditionen vielleicht selber herleiten können. Und ihr könnt natürlich gerne mitraten und eure Vermutungen über die Herkunft auf Instagram mit uns teilen. Wir sprechen über einige außergewöhnliche Weihnachtstraditionen weltweit und persönliche Highlights für unser Weihnachten. Also nehmt euch gern eine heiße Schokolade, lehnt euch zurück und lasst uns gemeinsam den letzten Adventssonntag genießen. Viel Spaß bei der Folge. Und damit auch zu dir, hallo Katrin, zur vierten Adventsfolge.
Hallo Matthias.
Genau, einige kennen vielleicht Katrin schon aus der letzten Season, denn du bist keine Unbekannte hier, sondern du warst auch schon Teil der Hochschulkiste.
Ja, lange Hörer, die kennen mich schon. Ich habe auch schon zwei Folgen hier aufgenommen und ich freue mich, dass ich wieder dabei sein kann.
Genau, und heute wollen wir so ein bisschen ja weihnachtlicher werden. Und da vielleicht die erste Frage, bist du denn schon in Weihnachtsstimmung?
Ja, ich bin tatsächlich schon sehr in Weihnachtsstimmung. Ich bin auch eher so der Typ, der schon einen Tick zu früh in Weihnachtsstimmung kommt. Also bei mir geht die erste Weihnachtshochphase schon im November los, würde ich sagen. Wenn dann das Wetter kälter wird und man sich so ein bisschen nach irgendwas Wohligen sehnt, würde ich sagen, dann kommen schon die ersten Weihnachtshits auf jeden Fall bei mir auf Spotify.
Mit der Weihnachtsmusik fängt es an. Aber bei mir ähnlich eigentlich. So Mitte, Ende November geht es so los. Kurz vor Weihnachten ist dann meistens sogar gar nicht so groß, weil dann nochmal so der Stress vor Weihnachten kommt.
Ja.
Aber heißt ja, wir wollen ja heute so ein bisschen uns noch einklingen. Am Dienstag ist es sowieso dann schon soweit. Und ja, vielleicht die erste Frage, steht denn der Weihnachtsbaum schon?
Ich komme natürlich aus Ulm, das ist ein Schwabengebiet. Und da wird der Baum eher früher aufgestellt, weil dann hat man natürlich auch lang was von dem Baum. Die sind ja auch nicht mehr so günstig heutzutage. Aber ja, wir haben unseren Baum schon vor 1,5 Wochen, glaube ich, aufgestellt und auch schon geschmückt. Das machen wir aber auch immer dann gemeinsam in der Familie am Sonntag, machen da Musik an und dann schmücken wir gemeinsam den Baum. Das ist eigentlich immer eine ganz schöne Tradition, finde ich.
Das läuft tatsächlich bei mir anders ab. Zumindest bei mir in der Kindheit war es immer so, dass meine Eltern den tatsächlich allein aufgestellt haben und auch eher immer so 5-6 Tage vor Weihnachten erst, weil wir haben den Weihnachtsbaum als Kinder erst an Heiligabend gesehen, wenn sozusagen die Glocke kam, dann ging erst das Wohnzimmer auf und dann hat alles so geleuchtet und da standen dann auch die Geschenke, wenn die Bescherung eben war da. Aber bis Weihnachten war das Wohnzimmer zugesperrt und auch die Schiebetür war eben zugesperrt und wir haben den Weihnachtsbaum dann erst tatsächlich am 24. am Abend immer gesehen.
Na, schön. Und wie lange bleibt der Baum bei euch stehen?
Wir hatten den meistens sogar, man sagt ja immer so bis 6. Januar, glaube ich, gab es Heilig Drei König.
Ja.
Aber wir hatten den manchmal ein bisschen länger stehen, weil wir kurz nach Weihnachten um Neujahr oft zum Skifahren dann gefahren sind. Und dadurch, dass wir den ja eher ein bisschen später aufstellen, hatten wir gar nichts von dem Baum und haben den dann ja vielleicht so bis zum 15. Januar, bis Mitte Januar immer meistens stehen.
Ja, aber so ein Weihnachtsbaum, ich finde es einfach schön, wenn man heimkommt und dann riecht schon das Haus nach Weihnachtsbaum. Das macht schon nochmal eine ganz andere Stimmung im Haus.
Aber da vielleicht mal die Frage, weil wir wollten heute so ein bisschen auch so ein Quiz machen oder ein bisschen raten, wo eigentlich die Weihnachtstraditionen herkommen. Weißt du denn eigentlich, warum stellen wir uns denn so eine Tanne überhaupt ins Haus?
Na gut, also Tanne ist ja, würde ich sagen, erstmal einleuchtend, dass es kein Laubbaum ist. Tanne gibt es halt im Winter. Deswegen auf jeden Fall die Tanne und jetzt keine Birke zum Beispiel. Ich würde einfach mal sagen, dass die Leute, ja klar, zum Schmücken oder das vielleicht auch, weil Weihnachten hat ja einen religiösen Hintergrund, vielleicht als eine Art Altar oder als, er lacht schon, ich glaube, ich liege auf einer falschen Fährte, aber vielleicht als Zeichen der Wertschätzung gegenüber Jesus Christus, kann das sein?
Okay, also ich habe ja mal recherchiert, interessante Vorstellung, tatsächlich ist eigentlich den Weihnachtsbaum, wie wir ihn so kennen, gar nicht mal so ein alter Brauchtum. Und gerade, du hast ja gerade so, ja, so Jesus Christus, so die Geburt erwähnt. Religiös, also in der Bibel ist vom Weihnachtsbaum eigentlich gar nichts so zu finden. Am ersten tatsächlich noch im Koran. Da wird beschrieben, dass Maria eben bei der Geburt von Jesus sich an einem Baum lehnt. War in dem Fall eine Palme und jetzt kein Tannenbaum, wie wir ihn kennen. Aber die Vermutung ist eher, dass es tatsächlich auf so einen heidnischen Hintergrund hat. Und zwar wurde es heidnischer Brauch immer zur Wintersommerwende, das heißt, wenn die Tage wieder länger werden und die Nächte kürzer. Grüne Zweige, heißt Wintermain, haben die das genannt, ins Haus geholt. Und es soll so ein Symbol für Leben, Schutz und Fruchtbarkeit sein. Weil die Heiden eben Angst hatten in diesen langen Nächten im Winter, dass sie eben von Geistern heimgesucht werden. Und eben das war so ein Symbol für Leben und Schutz von dem Ganzen. Und im Mittelalter gab es sogenannte Paradiesbäume in Kirchen. Da wollte die Kirche eben bildlich darstellen, solche Geschichten aus der Bibel. Und in dem Fall zum Beispiel Adam und Eva. Und durch den Paradiesbaum hat man eben Nadelbäume hergenommen, dadurch, dass die ja immer grün sind. Und hat den mit roten Äpfeln geschmückt. Und das war eben dann so symbolisch eben für die Geschichte von Adam und Eva, um das der Bevölkerung eben ja leichter und bildhafter zu erklären. Und ja, so eigentlich aus dem hat sich das dann entwickelt. Und es war gerade dieser Paradiesbaum geschmückt mit Äpfeln, klingt ja schon so ein bisschen nach unserem heutigen Weihnachtsbaum. Und das Ganze hat sich dann so im 16. Jahrhundert dann tatsächlich zu der Tradition, die wir heute kennen, entwickelt. Zu der Weihnachtsbaumtradition, wo eben dann so kleine Bäume, vor allem früher, dann ins Haus gestellt wurden und ja, dann mit Kerzen beschmückt wurden, teilweise auch mit Süßigkeiten. Und ja, so im 19. Jahrhundert hat sich das dann langsam überall verbreitet und wurde so zum Symbol für eben die Weihnachtskultur. Und dann eben auch mit deutschen Auswanderern kam das dann nach Amerika und hat sich dann eben so weltweit verbreitet. Und dann 1891 stand dann auch der erste Weihnachtsbaum vorm Weißen Haus. Und vielleicht noch einen kleinen Funfact zu Weihnachtsbäumen. Weil ich habe mal nachgeschaut, wo so der größte Weihnachtsbaum der Welt steht. Und es hat mich überrascht, steht tatsächlich in Deutschland. Ich habe da sofort an die USA oder so gedacht.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich habe da mal recherchiert und der steht in Dortmund. Ist 45 Meter hoch. Und ja, das heißt, wenn man durch Dortmund läuft, läuft man am größten Weihnachtsbaum der Welt vorbei. Obwohl, wenn man genauer ist, müsste man Bäume sagen, weil der besteht tatsächlich aus 1200 Rotfichten und ist sozusagen wie so eine Pyramide aufgestapelt zu einem so einem großen Weihnachtsbaum.
Ich glaube, da muss Dortmund nochmal ins Marketing und das ein bisschen besser aufziehen, weil eigentlich ist ja ein super cooler Fact für die Stadt, oder?
Ja, das stimmt. Genau, das habe ich vom Südkurier gelesen. Und ich muss dazu sagen, sie haben auch erwähnt, dass in Kalifornien tatsächlich auch ein Baum steht, der auch 45 Meter hoch ist. Aber der Südkurier hat Dortmund jetzt als den höchsten Weihnachtsbaum der Welt gekürt, weil bei dem kalifornischen Baum gibt es so ein bisschen vage, also es gibt so unterschiedliche Aussagen, wie groß der ist. Aber immerhin, entweder es ist der größte oder eben einer der beiden größten Weihnachtsbäume steht tatsächlich in Dortmund.
Ja, ich glaube, damit war mein Tipp gar nicht mal so nah dran, kann man sagen. aber ich finde, für mich persönlich ist der Weihnachtsbaum schon eine der bedeutendsten Traditionen. Also für mich verbinde ich Weihnachten auf jeden Fall mit einem Weihnachtsbaum. Habt ihr denn daheim sonst noch irgendwelche Traditionen, die ihr jedes Weihnachten macht?
Ja, was auch so typisch ist, was wir jedes Jahr daheim haben, ist natürlich so ein Adventskranz, wo wir jeden Sonntag dann eben eine neue Kerze anzünden.
Und wie sieht der bei euch dann typischerweise aus? Habt ihr einen ganz normalen Kranz, also wirklich einen Kreis?
Tatsächlich immer unterschiedlich. Wir hatten typisch eben so einen normalen runden Kreis. Wir hatten aber auch schon mal eben so länglich, gibt es ja auch. Ich glaube, dieses Jahr ist es wie so eine Schale, wo vier Kerzen drinstecken. Also immer unterschiedlich, wie der ausschaut.
So, und da habe ich jetzt gleich mal die Quizfrage für dich. Was glaubst du denn, woher der Adventskranz oder die Tradition des Adventskranzes stammt?
Ja, da habe ich mir so ein bisschen überlegt und ein paar Vermutungen aufgestellt. Also ich glaube, dass der Brauch schon was mit Weihnachten zu tun hat. Jetzt nicht wie jetzt der Weihnachtsbaum, der eher aus heidnischen Bräuchtümern kam, dadurch, dass eben diese vier Kerzen hinten für jeden Advent stehen. Deswegen kann ich mir vielleicht vorstellen, keine Ahnung, früher 19. Jahrhundert, vor allem in den Großstädten, war vielleicht auch nicht immer Platz für so einen Weihnachtsbaum. Auch wenn Weihnachtsbäume ja auch kleiner sein können und auf dem Tisch stehen, aber vielleicht, ja, wenn echt so wenig Platz war, will man vielleicht auch nicht einen Weihnachtsbaum auf dem Esstisch stehen haben und hat sich dann alternativ vielleicht solche Kränze reingestellt und war vielleicht auch billiger, als sich einen Baum anzuschaffen. Gleichzeitig auch wieder mit den Großstädten, ja, Weihnachtsbaum und Kerzen ist auch immer so ein bisschen Brandgefahr. Und gerade in der Stadt, wenn dann irgendwie so ein Brand ausbricht, dann brennt da gern mal so die halbe Siedlung weg. Vielleicht war das auch einfach aus Brandschutz praktischen Gründen. So ein Kranz steht fester auf dem Tisch und da die Kerzen drauf, ist vielleicht auch sinnvoller als Kerzen, die vielleicht einfach nur den Ästen hängen. Und ja, und als dritte Vermutung hatte ich so im Kopf, vielleicht wirklich rein kommerziell, weil wenn ich jetzt an Blumenhandel oder ja FloristInnen denke, so einen geschmückten Weihnachtsbaum kauft man ja eher weniger im Blumenhandel. Und vielleicht war das echt einfach eine Erfindung von ja, einer raffinierten Floristin oder raffinierten Florist, der sich dachte, okay, im Winter mit Blumen schaut immer ein bisschen schwierig aus, aber ich brauche auch im Winter mein Geschäft und kam dann eben auf die Idee, sich mit Tannenzweigen eben so Kränze zu machen und die eben zu verkaufen. Und das ging dann eben so weit, dass wir das ja mittlerweile als feste Tradition hier etabliert haben. Das waren so meine Vermutungen.
Ja, mit deinen ersten Vermutungen lagst du auch gar nicht schlecht. Die letzte, muss ich leider sagen, die stimmte ganz und gar nicht. Und zwar kommt der Adventskranz, hat seinen Ursprung in Deutschland und geht tatsächlich auch auf das 19. Jahrhundert zurück. Das hast du schon gut erraten. Und eingeführt oder erfunden hat es der Theologe und Pädagoge Johann Hinrich Wicher. Und das war ein sehr sozial engagierter Pastor. Und er hat sich vor allem um besonders benachteiligte Kinder gekümmert. Und der hat 1839 ein Waisenhaus in Hamburg geleitet. Und es hieß damals so das sogenannte Raue Haus. Und der wollte den Kindern einfach diese Vorweihnachtszeit so ein bisschen verschönern und die Vorfreude an Weihnachten steigern. Und hat dann einen Adventskranz, den ersten Adventskranz gebastelt. Und der hatte Bestand aus einem ganz, ganz großen Holzrad. Und da hat er 24 Kerzen drauf angebracht. Und eben 20 kleine Kerzen für die jeweiligen Wochentage und die 4 großen Kerzen für die Adventssonntage. Und jeden Tag wurde dann halt eine weitere Kerze auf diesem Holzrad angezündet. Und im Laufe der Zeit hat der Adventskranz sich dann natürlich vereinfacht. Wir haben heute keine 24 Kerzen mehr, sondern eben nur die 4, die an den Adventssonntagen angezündet werden. Aber ja, damit kann man auf jeden Fall sagen, dass du mit deiner Vermutung schon ziemlich nah dran warst. Also kurz gesagt, gilt der Adventskranz einfach der Vorfreude, dass du jeden Tag dich noch mehr auf Weihnachten freuen kannst und auf den großen Tag.
Okay, also ja, es klingt ja schon fast so ein Vorgänger von so einem Adventskalender, das Ganze.
Nee, aber da hast du schon recht. Es ist auf jeden Fall ähnlich wie ein Adventskalender, nur dass man eben keine Türchen aufmacht, sondern eben Kerzen anzündet. Aber wie sieht es bei dir aus? Hast du einen Adventskalender?
Ich habe tatsächlich einen Adventskalender, aber noch klassisch einen Schoko-Adventskalender, weil da gibt es ja mittlerweile auch ziemlich viel kommerzielle. Also es wurde auch ziemlich ausgeschlachtet, das Ganze. Man kann ja wirklich hunderte von Euro ausgeben. Aber ja, ich habe so einen klassischen Schoko-Adventskalender.
Das heißt, du verbindest einen klassischen Adventskalender mit Schokolade.
Vielleicht klassisch in den letzten Jahrzehnten. Ja, vielleicht sahen Adventskalender früher etwas anders aus.
Weißt du denn, woher der Adventskalender kommt?
Ja, woher kommt er? Also da bin ich, glaube ich, nicht so kreativ wie bei meinem Adventskranz mit meinen Vermutungen. Aber ich weiß, zumindest von meinen Oma und Opas, dass früher der Adventskalender nicht klassisch aus Schokolade bestand, sondern das waren eher so kleine Bildchen, glaube ich, jeden Tag. Und der kam jedes Jahr, kam ja sozusagen derselbe Adventskalender raus und dann hat man jeden Tag so ein Türchen gehabt, wo sich vielleicht so ein winterliches Bild versteckt hat. So war das zumindest bei meinen Großeltern. Und Herkunft kann ich mir jetzt nur vorstellen, irgendein kreativer Papa, kreative Mama, die eben auch die Idee hatte, die Weihnachtszeit vielleicht für die Kinder ein bisschen noch spannender zu machen und dass sie sich jeden Tag auf was freuen können, dass die eben die Idee dafür hatten, so einen Adventskalender zu basteln mit solchen Bildern.
Ja, da hast du schon sehr gute Sachen gesagt, muss ich sagen. Also wir befinden uns auch wieder im 19. Jahrhundert und der erste Adventskalender, wenn man so sagen will, der war in evangelischen Familien zu finden und die haben nämlich ganz oft 24 Kreidestriche an der Wand gemalt und haben dann jeden Tag einen Strich wieder weggewischt, bis eben Weihnachten erreicht war. Und einige Familien haben halt die Tradition des Adventskranzes damals eben auch als Adventskalender genutzt und haben jeden Tag eine Kerze angezündet. Und, das hast du gerade schon gesagt, in manchen Haushalten wurden biblische Bilder oder Bibelverse aufgehängt und die wurden dann jeden Tag um ein weiteres Bild ergänzt und dann hatte man am Ende halt ein schönes, großes Gesamtbild dann in seiner Küche oder in seinem Wohnzimmer hängen, genau. Den Adventskalender, so wie wir ihn kennen, der entstand aber erst so Anfang des 20. Jahrhunderts und der Erfinder, der heißt oder ist zurückzuführen auf Gerhard Lang und das ist ein deutscher Verleger aus München und der hatte seine Inspiration eben auch aus seiner Kindheit. Seine Mutter hat ihm immer so 24 kleine Bilder zum Aufkleben auf einen Karton gebastelt. Und der hat die Idee dann eben weiterentwickelt und hat dann 1902 den ersten gedruckten Adventskalender veröffentlicht. Der hatte aber am Anfang gar keine Türchen. Also das waren einfach so Kalender, wo verschiedene Bilder und Texte drauf waren. Und den ersten Kalender mit den Türchen, so wie wir es heute kennen, dass du jeden Tag ein Türchen aufmachen kannst, der kam dann so in den 1920er Jahren. Und hinter jedem Türchen hat sich dann eben aber auch ein Bild und ein Spruch versteckt. Da gab es noch keine Schokolade. Das kam dann eigentlich eher nach dem Zweiten Weltkrieg dann. Da hat der Adventskalender sich dann nämlich aus Deutschland heraus entwickelt und dann wurde dann weltweit kamen dann in die Haushalte und vor allem eben auch in den USA wurde er populär. Und diese Kommerzialisierung, deswegen habe ich dich vorhin gefragt, ob du einen klassischen Adventskalender mit Schokolade verbindest. Diese Kommerzialisierung, die ging dann so in den 1950ern mit dem Wirtschaftsboom dann auch wieder los. Und dann kamen zuerst eben diese Schoko-Adventskalender. Und wie du schon gesagt hast, gibt es heute halt natürlich ganz viele verschiedene Varianten. Also ob Spielzeug, Kosmetik oder sogar digitale Adventskalender. Wir haben in der WG zum Beispiel einen Rätsel-Adventskalender, wo wir immer zusammen jeden Tag ein Rätsel lösen können von den drei Fragezeichen. Das ist auch ganz witzig. Aber eigentlich im Ursprung hat der Adventskalender eben auch christliche Wurzeln und dient halt einfach der Vorbereitung oder der Erwartung auf die Geburt von Jesus Christus. Genau.
Also hatte schon immer eben so eine Verbindung zu Weihnachten und wurde jetzt nicht vielleicht aus älteren Bräuchen so adaptiert. Aber spannend zu hören, was ja eben dieses Klassisch hat sich natürlich im Laufe der Zeit eben verändert. Und wie das Ganze ja dann, ja, was Weihnachten ja mittlerweile auch so ein bisschen immer mehr wird, das Kommerzielle eben mit dazu kommt. Ja,
aber für mich gehört es auf jeden Fall dazu. Also meine Mama hat das immer ganz schön gemacht. Da weiß ich dann auch so, dass jetzt offiziell die Weihnachtszeit losgeht. Wir haben oben im Hausflur, hat meine Mama einen Adventskalender selber gebastelt. Das ist so ein großes Spannbetttuch, wo sie aufhängt, wo sie dann so Säckchen hingehängt hat, also 24 Stück. Und jeder aus der Familie hat eins, also mein Papa, meine Schwester und ich. Und da können wir dann jeden Tag praktisch unser Säckchen aufmachen. Und da weiß ich, wenn der Adventskalender hängt und das vorbereitet ist, dann beginnt auch so die Weihnachtszeit. Und ich finde es eigentlich immer, ja, es sind ja immer nur kleine Dinge drin, es sind jetzt keine großen, aber trotzdem wacht man jeden Morgen auf und freut sich schon, wenn man weiß, der erste Schritt ist auf jeden Fall jetzt, den Adventskalender aufzumachen.
Ja, das hat meine Mama tatsächlich auch immer gemacht oder macht es immer noch. Wir hatten da so ein Brett, wo auch eben so Säckchen drunter hängen, aber das war unser Familienkalender und wir sind 4 Leute in der Familie. Das heißt, jeder hat 6 Türchen öffnen können und wir haben dann immer beim Abendessen haben wir sozusagen dann so Zettel gezogen mit einem Namen drauf und derjenige konnte dann dem Tag das Kalendertürchen sozusagen öffnen. Also finde ich auch eine sehr schöne Tradition, um irgendwie sich so ein bisschen auf Weihnachten und die weihnachtliche Stimmung so darauf einzulassen, einzustimmen.
Ja, und ich finde, selbst wenn Weihnachten jetzt viel Kommerz ist, ich finde es auch schon schön. Also ich finde auch eine Deko oder eine Dekoration im Haus bis zu einem gewissen Grad. Also es gibt natürlich Leute, die steigern das alle immer ins Unermessliche. Aber für mich gehört auch Weihnachtsdeko einfach mit dazu, auch wenn es Kommerz ist. Einfach weil ich diese Zeit gerne zelebrieren möchte, weil es für mich einfach eine schöne Zeit ist, wenn man mit seiner Familie zusammenkommt und wirklich mal alle oder zumindest Personen, die einen 9-to-5-Job haben, alle Zeit haben. Und da finde ich, da gehört auch Dekoration dazu. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Dekorierst du da bei dir daheim?
Also ich selber bin da vielleicht jetzt nicht so dahinter, aber meine Mama mag das auch mega gern und ich finde es auch mal richtig schön. Vor allem jetzt im Studium, wenn ich dann unter der Woche auch nicht daheim bin, dann vielleicht erst am Wochenende oder kurz vor Weihnachten nach Hause komme, zu sehen, wie dann das ganze Haus dann doch so dekoriert ist und gerade abends zu, dann die Lichterketten anfangen zu leuchten. Also ich finde auch, so die Deko, das bringt einen auch nochmal mehr in Weihnachtsstimmung und ist auch bei uns eigentlich sowas Besonderes immer.
Ja, vor allem die Lichterketten, dadurch, dass es wenn man aus der Hochschule rauskommt, das ist 16:30 Uhr und es ist schon wieder dunkel, da finde ich so eine Lichterkette im Zimmer, die gibt einem dann nochmal ein bisschen, ja, warmes Licht oder ein bisschen bessere Stimmung, wenn die Tage so kurz sind. Deswegen finde ich das eigentlich schon immer ganz schön. Aber es gibt zum Beispiel noch einen anderen Brauch, den ich gefunden habe. Und zwar, vielleicht kennst du den ja schon, dekorieren da Personen ihren Weihnachtsbaum mit einer Gurke. Kannst du dir denn da drunter was vorstellen?
Manche die Weihnachtsgurke.
Tatsächlich meine ich eine Weihnachtsgurke, ja.
Tatsächlich kenne ich den Brauch, weil ich weiß, also der hat sich tatsächlich in den letzten 3 bis 4 Jahren, ich würde es gar nicht so nennen, aber irgendwie ist es ja doch eine Tradition jetzt geworden bei uns. Wir haben tatsächlich auch seit 3, 4 Jahren so eine Weihnachtsgurke im Baum hängen.
Ach witzig, ich kannte den Brauch tatsächlich noch nicht so lange.
Ich kann dir da gerne mal was drüber erzählen. Also es kam bei uns mehr als Gag. Ich habe das irgendwo gesehen, dass man da so eine Weihnachtsgurke kaufen kann. Und ich fand das witzig und habe mir die besorgt und habe meiner Mama gesagt, ob sie die nicht, weil ich habe den Weihnachtsbaum ja nicht gesehen, den habe ich ja erst immer an Heiligabend gesehen, ob sie die Weihnachtsgurke nicht im Baum verstecken kann. Und tatsächlich ist da eben so die Tradition, wer als erstes diese versteckte Weihnachtsgurke im Baum findet, bekommt dann eben noch so eine Kleinigkeit, so ein kleines Geschenk noch zusätzlich dazu. Und im ersten Jahr haben wir das dann auch eben meinen Oma und Opas erklärt. Und ich bin fest davon ausgegangen, dass ich die natürlich finde. Aber ich muss sagen, tatsächlich hat meine Oma diese Gurke gefunden und hat dann eben dieses Geschenk dazu bekommen.
Was ist das dann für ein Geschenk? Also hast du da ein Beispiel?
Bei uns ist es wirklich eigentlich nur vielleicht so eine kleine Schokolade oder sowas. Also eine Kleinigkeit einfach. Und der Ursprung kommt aus den USA oder vielleicht auch aus Deutschland, ein bisschen widersprüchlich, weil in den USA wird behauptet, dass das angeblich so eine deutsche Tradition ist mit der Weihnachtsgurke, obwohl ja in Deutschland das gar nicht so verbreitet ist.
Also ich mache es zum Beispiel nicht mit meiner Familie. Ich kannte bis auf dich jetzt auch keine weitere Person, die das daheim macht tatsächlich.
Ja, ich weiß, bei uns hat sich das so als Gag etabliert, aber wir machen es tatsächlich jetzt schon seit ein paar Jahren. Und ja, in den USA wird eben behauptet, dass der Ursprung angeblich in Thüringen liegt, an der Lauscher und auf das Jahr 1880 zurückgeht. Und angeblich sollen so Stempel auf diesen Weihnachtsgurken, die da verkauft werden, wo eben Lauscher mit draufsteht, das belegen, dass das eben von dort kommt. Die Frage ist, ob das vielleicht auch so ein bisschen so ein Marketing-Ding war in den USA, um diese Gurken als eine deutsche Tradition dort zu verkaufen. Weil in den USA heißt es ja The Christmas Pickle Made in Germany. Da gibt es eben auch diese Tradition, dass gerade die Kinder, wo die Gurke vielleicht als erstes finden, als erstes das Geschenk auspacken oder das erste Geschenk auspacken dürfen oder vielleicht eben zusätzlich noch so eine Kleinigkeit bekommen. Und das Ganze, gut, durch Globalisierung wächst es langsam auch vielleicht zurück oder das erste Mal eben auch nach Deutschland so ein bisschen. Und ja, findet vielleicht hier vielleicht auch ein paar ZuhörerInnen kennen vielleicht die Tradition oder haben das vielleicht auch bei sich daheim mittlerweile so als kleinen Gag in ihren Weihnachtsbaum mit dabei.
Finde ich persönlich sehr witzig. Also ich könnte mir das schon vorstellen, dass ich das auch mal integriere. Ich habe nur Angst, dass da dann eine Wettkampfsituation entsteht und dann gibt es schon den ersten kleinen Weihnachtsstreit. Aber nein, ich finde das eigentlich echt eine ganz witzige Idee.
Ja, ich fand's auch witzig. Und finde es immer noch witzig eigentlich, ja, dass da so eine kleine Gurke, eine Essiggurke im Baum hängt.
Und esst ihr vor der Bescherung oder nach der Bescherung oder wie läuft es da den Heiligabend dann bei euch ab?
Wir essen immer vor der Bescherung, haben aber nicht so ein Traditionsessen. Habt ihr da so ein typisches Essen, was es bei euch immer gibt?
Ja, da muss ich jetzt leider, wie heißt das so schön, das ist klassische deutsche peinliche Essen, diese Bratwurst mit Kartoffelsalat, da heißt es immer, oh Gott, welche Familie macht das? Ja, bei uns wird es tatsächlich noch gemacht. Mittlerweile gibt es aber auch immer dann vegetarische Wurst, wo meine Schwester und ich dann ganz oft die vegetarische Wurst dann essen. Aber ja, das wird jedes Jahr strikt durchgezogen, aber auch nur an Heiligabend. Am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es bei uns dann auf jeden Fall immer Blaukraut und Rinderrouladen. Aber auch da sind wir jetzt mittlerweile dabei, immer noch vegetarische und vegane Alternativen natürlich reinzutun, wenn man da natürlich Vegetarier oder Veganer in der Familie hat. Ist natürlich auch wichtig. Aber ja, also heißt es, bei euch gibt es jedes Jahr was anderes?
Genau, bei uns gibt es jedes Jahr was anderes, weil ich selber probiere mich an Weihnachten auch mittlerweile seit ein paar Jahren immer an so einem vegetarischen Weihnachtsessen aus. Dieses Jahr zum Beispiel vegane Rindsrouladen will ich versuchen. Aber das wurde auch so ein bisschen ja so eine Tradition bei mir, dass ich sozusagen mich da so ein bisschen ausprobiere. Und auch mein Bruder macht sozusagen das Essen dann für die anderen auch noch und probiert sich da aus. Und jedes Jahr gibt es da was anderes. Aber das haben in den letzten Jahren tatsächlich mein Bruder und ich so das Weihnachtsessen übernommen.
Ja, ich muss mich widersprechen, weil ich hatte tatsächlich ein Weihnachten, wo ich nicht Bratwurst mit Kartoffelsalat gegessen habe. Und zwar habe ich auch einmal Weihnachten in Thailand gefeiert. Das war nämlich ganz wichtig, witzig. Mein Onkel lebt nämlich in Bangkok. Grundsätzlich ist Weihnachten in Thailand ja eigentlich kein Thema. Thailand ist ein buddhistisches Land. Es gibt so 1-2% von Personen, die dort christlichen Glauben haben oder daran glauben. Aber mittlerweile durch den westlichen Einfluss oder auch durch die Kommerzialisierung wird auch Weihnachten ganz oft natürlich in Thailand gefeiert. Also die ganzen Supermärkte und Einkaufszentren sind bunt geschmückt. Es kommt überall Weihnachtsmusik. Und wir haben damals dann auch, gut, ein sehr eingedeutschtes wahrscheinlich Weihnachten in Thailand gefeiert. Wir hatten einen Plastik-Weihnachtsbaum, haben das dann aber versucht, mit thailändischen Traditionen irgendwie zu verbinden. Also wir hatten dann nicht die Bratwurst mit Kartoffelsalat, sondern haben dann Som Tam, das ist der Papaya-Salat in Thailand, und Tom Yum, das ist so eine leckere, scharfe, eher säuerliche Suppe, gegessen als Weihnachtsessen. Und an Heiligabend haben wir dann Laternen steigen lassen. Das macht man eigentlich traditionell am thailändischen Neujahr. Das wird immer im April eigentlich gefeiert. Die haben eine andere Kalenderrechnung. Und die Tradition haben wir dann ein bisschen versucht zu verbinden, also diese deutschen Weihnachtstradition und die Feiertagstradition aus Thailand, und haben dann Laternen alle bekommen und haben da unsere Wünsche oder unsere Ziele für das nächste Jahr, weil das ja auch nah an Silvester dran liegt, draufgeschrieben, oder Dinge, die vielleicht auch in diesem Jahr nicht so gut liefen, haben wir draufgeschrieben, haben dann die Laternen steigen lassen, einfach als Symbol, dass das die Wünsche sich im nächsten Jahr vielleicht erfüllen sollen oder man die Sorgen von diesem Jahr einfach wegfliegen lässt. Und das fand ich auch eine sehr schöne Erfahrung, aber ich muss zugeben, bei 35 Grad im Schatten ist es schwer, in Weihnachtsstimmung zu kommen.
Das kann ich verstehen, aber es ist spannend zu hören, dass du Weihnachten schon mal in einem ganz anderen Land verbracht hast, und auch interessant, wie ja die westliche Kultur dann auch in Thailand irgendwie durch Weihnachten sich da etabliert hat und dann in Kombination mit den thailändischen Kultur sich da so ein eigenes Weihnachtsfest-Tradition entwickelt haben.
Eine Tradition zum Raten hätte ich noch für dich, wenn du magst.
Immer her damit.
Und zwar, ich weiß nicht, ob du es kennst oder ob die HörerInnen die Tradition kennen. Und zwar heißt die Christbaumloben. Das ist eine Tradition, also für die, die es noch nicht kennen. Bei Christbaumloben läuft man mittlerweile in Gruppen umher, eher so im Dorf, und klopft an Türen von Personen, die man kennt, und lobt dann den Christbaum. Also man sagt, es ist auch ein kleiner Wettkampf, wer hat den schönsten Christbaum? Und wenn man diesen Christbaum lobt, dann ist es die Pflicht des Gastgebers, eine gewisse Gastfreundschaft anzubieten. Das kann ein gutes Essen sein, das kann aber auch Spirituosen sein. Und da wollte ich mal fragen, was glaubst du denn, woher die Tradition kommt?
Ja, woher kommt diese Tradition? Ich glaube, also die klingt für mich auch so ein bisschen eher moderner. Also ich glaube nicht, dass das heidnische Hintergründe hat, sondern vielleicht sich eher ja, so im 20. Jahrhundert oder vielleicht sogar eher noch später entwickelt hat. Vielleicht, um so die Weihnachtszeit ein bisschen auch wieder ausklingen zu lassen gemeinsam, weil das macht man ja oft dann nach den Weihnachtsfeiertagen, so zwischen 26. und Neujahr. Und vielleicht ja, dass man da dann eben Weihnachten hat man mit dem engsten Kreis vielleicht verbracht und dann nochmal dann zwischen Weihnachten und Neujahr dann eben vielleicht nochmal in größeren Gruppen Weihnachten gemeinsam ausklingen lässt.
Ja, also auch zeitlich wieder guter Tipp. Also man sagt, dass es ins späte 19. Jahrhundert oder Anfang 20. Jahrhundert zurückzuführen ist. Und da geht es natürlich darum, Freunden oder Verwandten dann einen Besuch abzustatten. Das stimmt schon. Geografisch ist es schwer einzugrenzen, woher das Christbaumloben kommt. Man sagt, dass es vor allem eben in ländlichen Gebieten von Ostschwaben zwischen Allgäu und Donau bekannt ist, aber auch in Teilen von im Frankengebiet und der Oberpfalz kennt man das, nur unter einem anderen Namen. Da heißt es Christbaumschauen, nicht Christbaumloben. Und vom Ablauf her besteht aber kein Unterschied zwischen den zwei Varianten des Brauchs. Generell kann man aber sagen, dass es doch ein bisschen von Dorf zu Dorf variiert. Je nachdem, also es gibt Gruppen, die klopfen einfach in jedes Haus nach und nach. Also ist egal, ob man kennt, und dann wird der Brauch halt vor allem oder wurde dazu angewendet, die Dorfgemeinschaft weiter zu stärken und halt immer wieder neue Leute, die vielleicht auch dazugezogen sind ins Dorf, in die Gemeinschaft zu integrieren. Noch weiter davor hat man zumindest gemeint, dass die Bauern sich da gegenseitig besucht haben und darauf dann auf eine gute Ernte zum Beispiel zusammen angestoßen haben und auch nochmal die Gemeinschaft gesucht haben. Also grundsätzlich kann man sagen, dass es vor allem darum geht, wie du schon sagst, man hat die Familie jetzt besucht, aber auch Leute außerhalb der Familie zu besuchen und eben die Nähe zu suchen im Dorf vor allem, ja.
Also wirklich so ein gemeinschaftliches, ein gemeinschaftlicher Brauch, um die Gemeinschaft auch zu stärken. Aber eigentlich auch ein schöner Brauch an Weihnachten. Vielleicht zum Abschluss noch, was ich nämlich auch ganz klar mit Weihnachten verbinde. Und wenn ich nach Hause komme und ich rieche dann schon so aus der Küche einen besonderen Duft, nämlich Weihnachtsplätzchen. Kennt vermutlich auch jeder, aber kannst du dir vorstellen, warum backen wir eigentlich Weihnachtsplätzchen?
Also ich glaube, ist natürlich auch eine Art, etwas zu zelebrieren. Also ich glaube, traditionell wird ein Fest schon immer mit gutem Essen verbunden. Also ich glaube, bei jedem großen Fest, unabhängig von der Religion, gibt es auf jeden Fall ein Essen oder ein gutes Essen dazu. Warum jetzt unbedingt Weihnachtsplätzchen, finde ich ein bisschen schwer. Vielleicht, weil es damals, also Plätzchen, gut, du brauchst keine unbedingt frischen Zutaten, also jetzt sowas wie Obst, kommt ja eigentlich nicht rein. Das heißt, man konnte es eigentlich vom Teig her oder von den Zutaten relativ gut herstellen, eben auch im Winter. Ich schätze mal, das ist vielleicht auch ein Grund dafür. Aber vielleicht war das auch einfach eine Art Geschenk, also ein Vorreiter vielleicht von den Weihnachtsgeschenken, das ist ja eigentlich auch keine Tradition, Weihnachtsgeschenke, das kam ja auch viel später einfach erst. Aber dass das vielleicht so der Vorreiter von den Weihnachtsgeschenken war, um den Leuten in seiner Umgebung einfach eine Freude zu bereiten.
Gar keine schlechte Vermutung, vor allem auch das Erste, weil es stimmt ja, gerade die Zutaten, man braucht keine frischen Zutaten und Weihnachtsplätzchen halten sich ja auch extrem lang. Es gibt so verschiedene Theorien, woher das kommt. Es ist halt, ja, es ist ein alter Brauch und dementsprechend kann man nicht genau sagen, wird wahrscheinlich eine Mischung aus allem so sein, wie sich das entwickelt hat. Man kann auch wieder so heidnische Hintergründe, eben zur Zeit der Germanen, zur Wintersonnenwende wurden diese so Teigfiguren, damals vermutlich weniger süß, sondern eben ja eben diese Teigfiguren in Tierform gebacken, um so symbolisch eben Tier zu opfern an die Geister, um eben verschont zu bleiben und die Geister zu besänftigen. Und auch im Mittelalter, eben durch Hunger, den es da gab, haben ja Mönche und Nonnen eben auch im Winter, wo eben dann ja Ernte und alles eben knapp war, Lebensmittel generell knapp war, eben auch so Gebäcke gemacht und das dann den Bedürftigen und auch Kindern eben verteilt, das Ganze. Und so richtig, wie wir es heute kennen, eben auch im 19. und 20. Jahrhundert hat sich das ja eigentlich zu so einer typischen auch Familientradition hinentwickelt, dass eigentlich jede Familie vielleicht auch gemeinsam eben solche Plätzchen backt und generell das eben ja zum weihnachtlichen Atmosphäre mittlerweile mit dazugehört. Aber vermutlich eben ja der Ursprung darin, es sind langhaltbare Kekse.
Ja, damals war es vielleicht langhaltbar, ich muss zugeben. Bei mir halten sich die meistens nicht so lange daheim. Bei mir sind die dann aber ganz schnell weg. Also das ist für mich auch eine Weihnachtstradition, die einfach dazugehört, einfach. Das schätze ich schon sehr, diese Kekse. Und die esse ich dann auch wirklich. Also ich bin nicht so eine Person, ich weiß nicht, wie es dir da geht, die dann schon im Oktober die ersten Lebkuchen kauft oder da schon Plätzchen oder einen Christstollen. Die gehören mich für mich wirklich nur in den Dezember und in die Adventszeit mit rein.
Ja, ich kaufe meinen ersten Lebkuchen auch nicht im Oktober, aber vielleicht Ende, Mitte November könnte schon der erste Lebkuchen im Einkaufswagen landen. Aber ich spare mir das auch so ein bisschen auf, gerade kurz vor Weihnachten, bevor es dann richtig losgeht mit dem Plätzchen und dem Lebkuchen.
Ja, so oder so bin ich jetzt durch unser Gespräch auf jeden Fall schon in eine extreme Vorfreude für Weihnachten gekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder den HörerInnen daheim, aber ich bin auf jeden Fall jetzt bereit für die Weihnachtsferien und die Weihnachtszeit.
Ja, und ich hoffe, wir haben das ja, wie du sagst, auch bei euch ZuhörerInnen ausgelöst, euch ein bisschen Weihnachtsstimmung zu bringen. Wir haben heute ja sowieso schon den 4. Advent. Und am Dienstag ist es ja dann schon soweit, dann ist Weihnachten oder Heiligabend. Und ich hoffe, euch hat diese kleine Weihnachts-Special-Folge wieder gefallen. Wir haben euch ein bisschen in Weihnachtsstimmung gebracht. Vielen Dank, Katrin, dass du mit mir ja über die Weihnachtstradition, über den Ursprung und über dein Weihnachten geredet hast.
Ja, sehr gerne. Ich hoffe, jetzt kann der ein oder andere vielleicht einen kleinen Fun-Fact am Rande rauslassen, wenn ihr heute die vierte Kerze anzündet daheim am Adventskranz. Und ich wünsche euch allen natürlich eine super schöne Weihnachtszeit, wenn ihr mit euren Familien feiert oder wo auch immer ihr feiert. Und hoffe, ihr startet dann auch alle super gut ins neue Jahr.
Ja, das wünsche ich euch auch, egal ob oder wie ihr Weihnachten feiert. Ein paar besinnliche und ruhige Tage über die Weihnachtsfeiertage. Und ja, damit schon mal schöne Weihnachten. Feiert schön. Und wir hören uns Dienstag zur letzten Weihnachts-Podcast-Folge.
Macht's gut. Tschüss.